technology masters nehmen, nichts mit Technologie zu tun. Ich habe ein Telefon und ein Radio und so weit bin ich gekommen und ich komme nicht weiter. Mein Fernseher, mein Computer, sogar meine Schreibmaschine, die elektrische, war zu modern für mich. Ich habe die alte Schreibmaschine.
Ja, lieber Herr Jaffin, wir haben ja einiges gestern schon erfahren, aber für unsere neuen Gäste, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz etwas sagen, wo kommen Sie eigentlich her? Ihre Aussprache verrät Sie ja als waschechten Schwaben,
ja,
oder stimmt das nicht so ganz?
Bitte schön. Ursprünglich komme ich natürlich aus meinem Mutterleib, ja. Und dann bin ich in die New York-Gegend erzogen worden, ja.
In New York, ja.
Na, das ist ein paar andere, ja.
New York, eine Weltstadt, das passt gut, dass Sie dann auch mal in Hohenhorst sind, ja. Von der einen in die andere Weltstadt, das gehört sich so. Wir haben gestern viel von Ihrer Frau gehört, die eine wirklich gute Ehefrau für Sie ist, aber wir haben wenig über Ihre Familie gehört. Was gibt es da noch zu sagen? Gibt es außer der Frau noch mehr in der Familie? Ich habe etwas von einem Dackel gehört.
Ja, der war der Hauptperson. Ja. Ich habe zwei Söhne. Eines geistig behindert und der andere ist verheiratet. Und wir haben zwei Enkelkinder. Und wir haben... Wenn ein Seminar gibt und die Leute sich vorstellen, dann stell ich mich vor am Schluss als ehemaliger Dackelbesitzer.
Ja. Ja, man muss dazu wissen, er hat einige Bücher geschrieben und da spielt der Dackel in der Tat eine ganz große Rolle. Der wird immer wieder in netten Beispielen und Anekdoten erwähnt. Ich habe allerdings den Namen des Dackels vergessen.
Bastel hat auch Bücher geschrieben. Das war ein Problem, denn er hat keine Hände, sondern Pfötchen. So er hat das diktiert und ich habe das aufgeschrieben. Und als die Presse kam, saß er königlich auf meinem Schoß, wie ein rauer Dackel das tut. Und da war die Überschrift: Was du denkst, Jaffin schreibt.
Wir haben gehört gestern, dass Sie auch Theologie studiert haben in Tübingen. Was haben Sie außer Theologie noch so alles studiert und so getrieben in Ihrem Leben? Wir haben gestern was von 24 Semestern gehört. Ja. Was macht man in so vielen Semestern?
Ja. Ich habe promoviert in geistige und Kulturgeschichte. Das ist ein sehr umfassendes Gebiet. Meine Doktorarbeit, die hier als Habilitation gesehen wurde, ging über die Geschichte der Geschichtsschreibung. Das ist ein sehr interessantes Gebiet eigentlich. Was sonst habe ich? Ich kenne mich gut aus in klassischer Musik. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert. Ich mag auch Kunstführung, Kunst als Verkündigung. Die Kunsthistoriker der Moderne sind fast alle säkulär und alle, die meisten wirklich großen Künstler, die Dürer oder Tizian oder Bellini oder Grimmer, waren tief fromme Menschen. Und da ist eine riesen Kluft zwischen dem Verständnis, die säkuläre Kunsthistoriker, die reden über Farbe, über Formen, über Perspektive, aber nicht über Glaube. Und ich glaube, wenn Dürer zum Beispiel, den Sie sicherlich kennen, wenn er zurückkommen und zu einem Kunstvortrag von diesen Leuten kommen, der würde sagen, ja, ich habe das als Verkündigung gemacht, nicht nur als jemand, der versteht, wie man mit Farbe und Menschen und Perspektive, sondern als Verkündigung, und das höre ich nicht. Deswegen mache ich sehr viele Vorträge in große Kunstsammlung, in die Alte Pinakothek, vor allem in München, die nicht weit weg von uns, Kunst als Verkündigung. Und das macht die Augen auf zu die Bildsprache der Bibel. Und das ist ein Thema, die nicht gelehrt ist an Bibelschule, auch nicht an der Uni, und es ist das Schlüsselthema. Denn die Bibel hat ein ein sehr einheitlicher Bildsprache, die läuft durch die ganze Bibel, Hirt und Herde, Finsternis und Sonne und Finsternis, fließendes Wasser läuft durch die ganze Bibel und hat immer drei Bedeutungen. Es bedeutet Leben, unter Wasser den Tod und es bedeutet Reinheit. Und als Jesus gekreuzigt war, kam Blut als die endgültige Opfer und Wasser aus seinem Leib. Und das weiß kein Professor, was das bedeutet. Das ist nicht nur die zwei Sakramente, sondern in sein Kreuzestod ist der Weg zur Auferstehung, denn er ist die endgültige Reinheit Gottes. So ist die Bibel zu sehen. Ja, das ist ein Vortrag, ein Mini-Vortrag. Das sind meine
Ja, wir haben heute Nachmittag zusammen eine kleine Ausfahrt gemacht hier in die nähere Umgebung und haben dabei auch Kunst betrachtet in einem kleinen Kirchlein in Hülsete. Das war sehr beeindruckend. Vielleicht abschließend die Frage, nachdem wir gestern gehört haben, dass Josef Haydn Ihr Lieblingskomponist ist. Welches ist denn Ihr Lieblingsmaler und warum?
Mein Lieblingsmaler ist Dürers Lieblingsmaler. Dürer hat an Pörkheimer geschrieben, 1506, niemand malt besser als die alte Giovanni Bellini. Und Giovanni Bellini ist so wenig bekannt und so unterschätzt. Er ist der Lehrer von Tizian und Giorgione und er ist ein Mann, der tiefsinnig gläubig. Er hat die tiefste Darstellung über Mutter und Kind. Jesus liegt auf seinem Mutterschoß, buchstäblich tot. Die neuesten Kunsthistoriker haben das bemerkt. Er schläft nicht, er ist tot. Er ist geboren, für uns zu sterben. Das ist die tiefste Darstellung, die wir haben, sogar tiefer als die große Grünewald. Der malt die ganze Geburt Jesus als Passion.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese kleine Einführung und nun geht es gleich in den Vortrag hinein. Gestern hatte ich dann noch die Frage nach einem humorvollen Erlebnis, aber vielleicht fließt das an irgendeiner Stelle ja in den Vortrag auch mit ein. Bitteschön.
Humorvolle Erlebnis, ja, mit meinem Dackel. Ja, der war ein gerne groß. Und einmal war ein Kettenhund, der liegt da über ein Gebiet, wo ein kleiner Fluss gab. Und da war ein Kettenhund und der war nicht an die Kette. Und mein Dackel hat ihn angebellt, komm her, du Kleine, ich friss dich aus. Und mein Dackel war sehr weg, ja. Und der Schäferhund ist gekommen. Und er ging und der Wastel hat gesagt, komm näher, ich friss dich auf. Und der Schäferhund hat sein Pfötchen, Heimaterde war auf meinem Mantel da. Und ich hielt mein Dackel hoch, ja. Und Gott sei Dank, der Schäferhund konnte ihn nicht erreichen. Mein Dackel war sehr enttäuscht darüber. Ja. Das Alte und das Neue Passat zum Verständnis von der so wichtigen und so unverstandene Feiertag, das ist Gründonnerstag, Einsetzung des Passafest. In 2. Mose, in Exodus 12. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen, sagt der ganze Gemeinde Israel. Am 10. Tage des Monats nehmen jede Hausvater, jetzt kommen wir zum Lamm, ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenig sind, so nimmt er mit seinem Nachbar, der seine Hause am nächsten wohnt, bis es so viel sind, dass sie das Lamm aufessen können. Und jetzt kommen wir zu sehr wichtigen Aussagen. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel, immer ganz Israel, soll es die ganze Gemeinde schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen Und jetzt kommt die wichtigste. Und beide sein Blut nehmen und beide Pfosten an die Türe und die obere Schwelle, damit du streichen an dein Häuser, dass es ist.
Beide Pfosten und die Torschwelle ist genau das Form von Golgatha. Genau das Form von Golgatha. Und das ist dann das Blut Jesu, die dann geschmiert. Vorgedeutet weit über 1000 Jahre im Voraus. Die Bildsprache. Und das verstehen die Professoren nicht. Die sind zu hoch und zu gebildet, dass sie die Bibel nicht verstehen. Die Bibel redet durch Bilder. Aber wir kommen mehr dazu. Hat jemand das gewusst, außer von mir? Das ist unbekannt. Das ist genau das Bild von Golgatha. Die beiden Torpfosten und die Torschwelle. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungezäuertes Brot dazu. Ungezäuert. Haben wir einen Bäcker hier? Besser, dass man der Weinschenk ist, denn der Bäcker wird dann aufgehängt und der Weinschenk lebt, ja? Aber haben wir keinen Bäcker hier, weil er wird das gut verstehen. Ungezäuertes Brot dazu und soll es mit bitteren Kräuter essen. Die hat mir nicht gut geschmeckt. Ihr soll es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkel und innere Teil. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollst ihr mit Feuer verbrennen. So sollt ihr aber essen. Um eure Lenden soll ihr gegürtet sein und eure Schuhe an eure Füßen haben und den Stab in der Hand und soll es essen, als die hinweg beeilen. Es ist das Herrn Passa. Auf Englisch sagen wir Passover. Man passt over das jüdische Häuser, wenn sie diese Zeichen gehabt haben. Sehr interessant. Passt over. Dann will ich in derselben Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägypten und der Menschen Vieh und will Strafgericht halten über alle Völker, Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut eure Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, Passover, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen. Und dazu der Psalm, der zu Passa gelesen wird. Ich lese das Ende. In das Ende, die letzten paar Versen, ist das ganze Evangelium enthalten. Tief zurück im Alten Testament, ein Psalm David. Der Herr ist nahe denen, das ist Psalm 34. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte, Christus, der Gerechte, muss viel erleiden. Aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihn alle seine Gebeine, der Passalam, ungebrochene Beine, wie Johannes berichtet bei Jesu Kreuz. Er bewahrt ihn alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, Auferstehung, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Das Evangelium nach David in Psalm 34, der Passa-Psalm. Passa hat mit den 10 Plagen Ägypten zu tun. Was bedeutet diese 10 Plagen? Der Passa ist die letzte Plage, wo die Kinder, die ältesten Söhne der Ägypter geschlagen wird. Passa, die Plagen, zeigen Gottes Herrschaft über das Leben und damit über das Gericht. Das Gericht umfasst pflanzliche Leben, tierliche Leben, menschliche Leben, Lebenselementen, die erste Plage, wer weiß, wer die erste Plage ist? Wasser wird in Blut verwandelt, das geht sehr eng, und ich habe einen Vortrag über dieses Thema, über die Hochzeit zu Kana und zu Jesu Abendmahl, das ist ein Thema in sich. Und dann die Kosmos, die neunte, der ganze Kosmos wird in Dunkelheit, mein Lieblingssatz von Georg Friedrich Händel. Israel in Ägypten, mit dem Messias, sein Meisterwerk ist, alles kommt Dunkelheit über das Land. Und wann ist das nochmal passiert? Bei der Kreuzigung Jesu, das biblische, bildliche Einheit. Dazu, und hier ist sehr gewagt, aber es ist wahr, was ich sage, Martin Luther hat mit Recht gesagt, wir nehmen nur, was biblisch ist. Was außerbiblisch ist, die Tradition, das lassen wir die Katholiken. Wir nehmen nur das Biblische. Es gibt eine Ausnahme, und das ist Passa. Wir Juden, wenn wir Passa feiern, wir haben ein Buch, das heißt Haggadah. Und der Haggadah ist eine Mischung von Texten, von Gesang, von Aussagen. Manche dieser kommen direkt aus der Bibel, was ich gelesen habe. Manche kommen nicht aus der Bibel. Die Aussagen, die nachbiblisch sind, genauso in Bezug zu Jesus zu bringen, wie die Aussagen, die biblisch sind. Und weil das so ist, und ich werde das heute beweisen, diese Aussage, auch wenn sie außerbiblische, sind gültig für uns, weil sie zielen auf Jesus Christus und auf nichts anderes. Das ist natürlich Verbot Luthers, aber ich glaube, Luther, wenn er hier wäre, wäre nichts dagegen sagen. Ich bin absolut überzeugt. Ihr kennt dieser Abend als der Abend, als Jesus verraten wird, als er verhaftet wird und vor allem als die Heiligen Abendmahl eingesetzt wird. Und die meisten Christen gehen zu diesem Abend nur um das Abendmahl. Aber ohne ein Verständnis dieser riesenlange Tradition bis tiefste Schichten des Alten Testaments zurück. Was meine ich damit? Passa ist ein Fest der Befreiung. Und die Juden verstehen es nicht. Die Juden, und ich bin Jude, und ich habe Passa immer gefeiert, die Juden glauben, Passa ist ein Fest der sozial- und politischen Befreiung von der Sklaverei. Das ist es auch. Aber das ist der zweite Tafel Mose, die Beziehung in das mitmenschliche Bereich. Es gibt kein einziger wichtiger Text in der Bibel, der geht nur über die zweite Tafel Mose. Alle gehen zuerst über die Beziehung zu Gott, und die ist primär. Man kann hier den Unterschied zwischen ein liberaler, moderner Pfarrer und ein biblischer. Ein moderner, liberaler Pfarrer ist ein Humanist. Er betont die mitmenschliche Bereiche, er predigt über das. Und ein biblischer Pfarrer predigt über Jesus, über Gott, über die Beziehung zu ihm und dann in Beziehung zu dem mitmenschlichen Bereich. Die Tatsache ist, dass Passa eine umfassende Befreiung ist, und zwar von den Götzen in Ägypten. Israel kommt nicht los von dieser Götze. Wir sehen das in die Tanz um den goldenen Kalb. Wo kommt dieser Tanz um den goldenen Kalb? Das kommt aus Ägypten. Die Kälber und sogar mein Dackel wäre sehr geärgert. Die Katzen werden angebetet in Ägypten. Mein Dackel, das ist ungeheuerlich. Ja? Und diese Anbetung von Götzen geht zu Ende in diesem Zusammenhang mit dem Ende der Landnahme. In dem Ende von das Buch Josua, wollt ihr die Götzen in Zweistromland in Ägypten anbeten? Oder wollt ihr der Gott Israel anbeten? Ich und mein Haus, wir wollen unsere Herr und Gott allein anbeten. Es ist die endgültige Befreiung von Götzen. Wie viele Götzen haben wir? Das ist ein zentrales Thema des Alten Testaments, die Jesus Selbstverständnis sein Bibel ist. Wie viel beten Bequemlichkeit an? Wie viel beten Arbeit an? wie viel beten Geld an, wie viel beten Sex an und so und so und so. Die sind alle Götzen, wenn sie zum Mittelpunkt unser Leben sind. Jesus will allein der Mittelpunkt, der Gott Israel. Und er duldet keine Götzen. Und es ist der Weg der Befreiung, die sehr lang, wie bei Okkult, ein sehr langer Weg der Befreiung, die geht bis die Ende des Landnahme, dass diese Art von Götzen, dass wir befreit sind. Aber hier fängt das an. Und dazu natürlich hat es mit der zweiten Tafel, und das ist die wirtschaftlich, sozial und politische Befreiung von Sklaverei, denn wir waren Sklaven. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus die Knechtschaft der Ägyptenland geführt hat. Ihr sollt kein Götter neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland, Jesus von Nazareth, der euch aus die Knechtschaft der Sünden befreit hat. Ihr sollt kein Götzen neben mir haben, kein Gott. Das ist eine Erfüllung dieser zentralen Gebote. Und das ist das Zentrum der Gebote. Keine Götze. Jesus befreit uns von die letzte Götze. Und das ist die Glaube an uns selbst. Die Macht der Sünden ist, ich bin der Herr meines Lebens. Der Macht Jesus ist, du bist mein Herr und Gott. Du weißt besser, was gut für mich, als ich selbst weiß. Du allein soll ich dienen als mein Herr. Bei dieser Befreiung, es waren nicht nur Juden. Das ist sehr wenig bekannt. Ägypter haben sich zu das Volk Israel mitgehört. Die sind die aus die Heiden, die sind die Gottesfürchtige, die erste Reihe der Gottesfürchtige Menschen, die nicht Juden sind, aber der Gott Israel selbst annehmen. Das geht durch die ganze Geschichte bis der Hauptmann von Kapernaum, der auch in diese Richtung gehört. So einen Glaube habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Das bedeutet von vorne heran, Israels Befreiung ist eine Befreiung auf den Weg für die ganze Welt zu Jesus von Nazareth. Da ist eine Hure in die Befreiung in sehr alte Schichte des Alten Testament. Da gibt in Jesus Stammbaum, da gibt eine ganze Stamm, der Israel anschließt, die Wasserträger. Es gibt eine Liedergruppe in Schwabenland, der die Wasserträger nennt, die Juden angebunden hat. Es hat immer Heiden, die das Gott Israel und dieses Volk angeschlossen hat, bis der Hauptmann von Kapernaum und dann der Weg zu Jesu und die Missionsbefehl, dass Jesus sagt uns zu aller Völker gehen. Zu sagen, der Gott Israel ist nur für die Juden und nicht für die Welt, ist von vorne heran unwahr, weil auch die Propheten reden über die verschiedenen heidnischen Völker und die Völker entscheiden sich, wie sie zu Israel stehen. Und heute ist das genauso. Die Völker entscheiden sich am Ende der Tat, wie sie zu alleinstehende Israel, umgedrängt von Feinden, wie sie stehen und natürlich wie sie stehen zu Jesus und das neue Bund. Die gehört hier zusammen. Und wir sind als Christen immer mehr hineingezogen in die Leiden der Juden. Wir erleben das überall, dass wir immer jetzt eine Minderheit, es wird schwierig, ein Christ zu sein. Wir werden vor allem verfolgt von Islam, die sicher mit dem endzeitlichen Antichrist zu tun hat, dieser Geist Islam. Und Islam ist gezielt gegen Israel. Alle Juden sollen ausgerottet sein und gegen die Christentum. Die ganze Nahost soll frei von den Christen gemacht werden und Israel zerstört. Die neue Passa ist da für alle Völker. So ist es bei der Einsetzung Heiliger Abendmahl und vor allem dann die Missionsbefehl gehe zu allen Völkern. Und wie gesagt vorher, die geht um eine tiefe Befreiung aus Vergürzen und von sozialwirtschaftlichen, politischen Kräften. Es ist die Befreiung von mir selber. Das ist, was Christus ist. Ich bin mein endgültiger Götze. Ich denke an mich. Wir alle tun das. Und das ist Sünde. Und wir müssen immer wieder lernen. Wissen Sie, in Amerika habe ich auch Vorträge und Gedichtlesungen in Schulen. Kommt man rein.
I pledge allegiance to the flag, to the United States of America. Das tue ich nicht.
Das bedeutet, ich Anerkennung, die, mein Herz, mein Wesen, das Land Amerika. Ich pledge allegiance zu Jesus von Nazareth. Meine Identität, ich habe keine Völkeridentität. Wenn Leute fragen, ja, wer bist du? Bist du Amerikaner oder bist du Deutscher? Meine Antwort ist, ich bin weder noch. Ich bin ein Jude, der glaubt an Jesus von Nazareth. Das sind meine zwei Identitäten. Zu Gottes Volk, die geschundete Volk, das Leidensvolk und zu Jesus von Nazareth, König der Juden und Heiden, Heiland. Und das ist eine sehr wichtige Frage, weil Deutschland hat natürlich der Prüfung im Dritten Reich nicht sehr gut bestanden. Es gab sehr wenige Deutsche, die Identität in Jesus und nicht in das Volk. Aber es gab solche, Gott sei Dank, und wir hoffen, dass das bei Amerika auch der Fall wird. Zweitens, Pascha ist ein Familienfest. Familienfest. Eine große Familie. Gibt es sowas überhaupt heute? Eine große Familie. Ja, ich weiß, ich habe erlebt, Familienfeste, wo man feiert und schön und kommen von überall in die Welt. Aber ich meine wirklich Familie, wo man eine Einheit in die große Familie findet. Wir haben keine kleine Familie mehr, geschweige denn große Familie. Sehr wenig. Wir haben zwei Homosexuelle, das wird als eine Familie gedacht, alleinziehende Frau oder alleinziehende Mann, wo sind die Familien? Wir haben keine große Familie, aber keine wenige kleine Familie, die Familie bricht zusammen. Aber als ob das nicht genug. Wie viel von uns wirklich glauben an das neue Familie? Wenn wir als Christen sind, die neue Familie, die Mitchristen sollen wichtiger sein als unsere fleischliche Familie. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist sehr wenige Christen, die das neue Familie über das alte Familie halten. Erstmal, das alte Familie ist sehr wichtig. Und die bricht zusammen. Aber das neue Familie ist noch wichtiger. Und wie viel erleben wir in Gemeinden, wie Christen untereinander streiten um ihre eigene Macht, über eigene Wichtigkeit und so weiter. Und wie wenig sie erkennen, dass die anderen Christen ihr Bruder und Schwestern im Geist sind. Das ist auch ein Maßstab für uns, denn wir bestehen das nicht sehr gut. Es ist ein Familienfest und es ist ein Opferfest zugleich. Zuerst ist der Passa gefeiert mit der Großfamilie vor dem Auszug nach Ägypten. Mit der Zeit, es wird auch im Tempel gefeiert, aber es hört niemals auf. Das erste Tag, der Passa dauert für eine Woche, die feiert man in einer Familie. Und jeder, der vorbeikommt, muss eingeladen sein, mitzufeiern. Denn außerhalb die Türe, bitte mach die Türe auf. Mach nicht jemand die Türe hier auf. Außerhalb, danke, außerhalb die Türe lauert der Bürgerengel, der Tod. Niemand darf draußen gelassen. Jetzt können Sie zumachen, weil der Tod ist. Ja, okay. Danke. Jeder ist in die Geborgenheit unter den Schutz Gottes bei der Passafeier. Er braucht auch nicht Jude sein. Wenn er nicht Jude ist, er ist auch eingeladen. Denn das ist ein Schutz der Familie. Ein Schutz und die Zeichen, die uralte Zeichen, weil dieser Blut, wir haben Lieder über die Blut Jesu, das geht zurück zu der Passa. Haben Sie das gewusst? Das fängt nicht mit Golgatha an, das geht zurück zu dieses zentrales Bild.
Und das ist, was Sie nach Hause bringen, ist dieses Bild. Die beiden Torpfosten und die Torschwelle. Das ist genau das Bild von Golgatha. Und dies ist das Blut, der Schutz.
Ist eine Familiefest und ein Opferfest. Und die Frage, wie gesagt, ist, wer ist mein Mutter und mein Bruder und Schwestern? Wer an mich glaubt und in die Nachfolge lebt? Das ist, was Jesus sagt. Meine Mutter ist eine gute jüdische Mutter. Und sie sagt, ja, Jesus, er war nicht lieb zu seiner Mutter. Das war eine sehr interessante Aussage. Er hat wenig mit seiner Mutter wirklich zu tun. Wann kommt die Mutter, die katholische Kirche hat die Mutter sehr, sehr hoch. Wann kommt eigentlich Maria in der Bibel vor? Bei den Geburten und bei den Kreuz. Wo sonst? Die suchen ihn und er geht seine eigenen Wege. Jesus hängt nicht an seine alte Familie. Er hängt an das neue Familie, er hängt an das Kreuz. Das ist der Weg. Wie der große Giovanni Bellini malt ihn tot auf seinen Mutterschoß. Er ist geboren, für uns zu sterben. Oder der große Grunewald. Die ganze Geburtsgeschehen ist nicht anders als Passion mit verzerrten Leidensgesichtern und die Windeln sind zerrissen. Das sind die zerrissene Leintuch am Kreuz. Das ist alles. Jesus ist gekommen mit nur ein Ziel. Das hat Bach sehr gut in den Anfang der Matthäus-Passion. Das Ziel, die Dramatik, nur zur Ruhe kommt er, das hat Schutz am besten in die Johannes-Passion. Nur zur Ruhe, wenn er zum Kreuz kommt. Schutz. Plötzlich, Adagio, der große Heinrich Schütz. Wer kennt Heinrich Schütz? Das sollen Sie alle kennen. Eine, die ganz große Welt mit Bach Ebenbürt. Denn Bach ist sehr von Schütz beeinflusst. Stille Ruhe kommt, wenn sein Weg sein Ziel hat. Und die Ziel ist gekreuzigt für seinen Bruder und Schwester, die in die Nachfolge mit ihm leben werden. Jetzt kommen wir zu Ihr Land, das ist natürlich sehr zentral. Es ist sehr interessant, dass ich komme aus Osteuropa und wir waren sehr arm. Und man konnte nicht das Geld aufbringen, ein Lamm, sondern man hat einen Hühnerschenkel genommen. Es war erlaubt von der Rabbiner mit vollem Recht. Es steht nicht in der Bibel ein Hühnerschenkel, aber man war nicht in die Lage, viele waren sehr in Armut, dass man ein Lamm kaufen könnte. Was für ein Lamm ist das? Das ist das Interessante. Wenn ich ein bisschen weg von dem Mikrofon, wird das auch. Wir sind das Wandervolk Gottes als Alte, als Jude und als Christ.
Ganz
ja, ich mache es laut hier. Was sind die Bestimmungen? Hören Sie genau die Bestimmung der Passalam. Er muss jung. In die beste Jahre. Ein Jahr alt. Er muss fehlerlos, das bedeutet, wir Geistliche, wir untersuchen ihn und schauen, dass gar keine Fehler auf seinem Körper ist. Über das Blut haben wir gesagt, in dieses Bild, und dieses Blut schützt gegen den Tod und kein Knochen darf in ihm zerbrochen. Das steht in Psalm 34, das steht in der Haggadah, das steht in Johannes Evangelium. Jesus ist jung. Viele Leute fragen mich, Mai, wie ich habe heute mit Ihnen gesprochen, wie ist das mit Ihrem Vater alt zu sein? Er ist jung, er ist 5 Jahre jünger als ich, sein Vater. Aber ich spüre sehr deutlich das Altwerden. Ich verliere langsam mein Gehör und wenn ich mit diesen sehr netten Kindern da, ich verstehe denen meistens nicht, weil die Hörtöne, die sind die erste, die man verliert. Und mein Hörgerät, ich höre nur 35% und mit Hörgerät 75-80%. Und das ist ein Riesenbeschwerde. Und dann dazu habe ich eine Rückenoperation gehabt und ich gehe nicht so, die nennt man 4 und 5, da ist ein Zeh ist gelähmt. Und ich spüre Schmerzen, wenn meine Frau und ich aufwachen in die Früh, es ist sehr leicht zu kommunizieren.
Sie sagt Hals, ich sag Rücken und wir wissen, wo die Schmerzen heute sind, ja? Das ist das alte Werden, ja? Und man sagt ja, warum ist Jesus nicht alt wie uns? Warum hat er nicht gelernt, die Beschwerde? Ich war ein ausgezeichneter Sportler und ich habe sehr schwierig, manchmal nur zu gehen. Warum hat er das miterlebt? Weil er der Passerlamm ist, er kann nicht alt werden. Alt bedeutet in diesem Sinn minderwertig als Opfer. Man nimmt nicht so ein altes Ding als Opfer, man nimmt in die besten Jahre. Und das ist Jesus 32 oder 33. Er ist ohne Fehler im Geist. Nochmal eine Überbietung, ohne Fehler im Geist. Sein Blut schützt uns gegen das ewige Tod. Nicht gegen den Tod, sondern den ewiges Tod. Und dazu, keine zerbrochene Knochen ist gefunden auf ihm, wie Johannes in dem Evangelium uns bezeugt. Das bedeutet, Jesus starb bewusst als der Passalam. Das ist sehr zentral. Haben Sie das alles gewusst? Alle diese Bestimmungen, das kann nur über ein Verständnis, sein Verständnis, Selbstverständnis, das Alte Testament. Wissen Sie, wenn man Neutestament liest, ohne ein Verständnis des Alten Testament, man kann es nicht verstehen. Denn erstmal, das Neutestament ist bespickt mit Zitaten aus dem Alten Testament, vor allem aus Jesaja und den Psalmen, aber sowieso. Aber es gibt keinen Satz im Neuen Testament, der nicht einen alttestamentlichen Hintergrund hat. Und wenn ein Jude das Alte Testament liest, ohne an Jesus zu glauben, er kann seine eigene Bibel nicht verstehen, weil das ist alles jesuanisch. Das ist eine absolute Einheit, Alt und Neues Testament. Und ein Christentum, wie in Hitlers Zeit, welche das Alte Testament ablehnt, lehnte selbstverständlich Jesus ab, weil sie das Alte Testament ist 70% der Bibel. Und wenn man geht zu Hamlet, ein Meisterwerk von Shakespeare, Mitte der vierte Akt, ohne zu wissen, was in der ersten dreieinhalb Akt, hat man keine Ahnung, was los ist. Das ist das Neue Testament, die letzte halbe Akt, der vierte und die ganze fünfte. Man brauchte die Hintergrund und ohne die Hintergrund hat man keine richtige Ahnung, was das ist, weil die Bibel ein historisches Buch ist und das ist ein sehr zentrales Problem unserer Zeit. Wir haben Gruppen, die sagen, ich schwöre der Heilige Geist, Jesus ist bei mir. Was für ein Schmarrn, der Heilige Geist schwören. Der Heilige Geist geht durch dein Wort, er geht durch eine Geschichte. Er ist teilwissend und umfasst von einer ganzen Geschichte Gottes mit uns. Und wenn wir verlieren dieses geschichtliche Verständnis, dann verstehen wir Jesus nicht, wir verstehen Israel nicht, wir verstehen die Endzeit nicht. Es geht dann nur um mich. Bei diesen Leuten, das eigene Erlebnis ist wichtiger als Jesu Erlebnis. Ein guter Professor hat mir gesagt, wenn ich Abendmahl austeile, es geht nicht um, was ich erlebe, es geht um, was Jesus erlebt. Und das ist sehr tief gesagt. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich Abendmahl austeile, zu tief bewegt sein. Ich muss sehen, das ist die schlimmste Sache. Statistik zu Abendmahl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie kann man das machen? Ich lasse den Mesner, der arme Mesner muss das. Wir sind abhängig auf ein vertiefendes Verständnis der Bibel. Und wenn wir das nicht haben, unsere persönliche Beziehung kann zerstört. Mark Twain, einer der ganz großen Dichter, war ein tief frommer Christ, bis seine Lieblingstochter sehr krank wird und starb. Und seine persönliche Beziehung zu Jesus war zerstört, weil er hat kein tiefgehende gesamtbiblische Verständnis. Ich habe einen Schutz in meinem Glaube. Ich kann meinen Glauben nie verlieren. Warum? Weil ich predige Jesu im Alten Testament seit Jahren. Ich habe Dutzende Bücher darüber geschrieben. Ich kann meinen Glauben an mir selbst, das habe ich längst verloren. Aber nicht meinen Glauben an Jesus, weil da steht doch die ganze Bibel. Ein historischer Kenntnis. Deswegen diese biblischen Vorträge. Ohne Knochen, Jesus ist jung, er ist ohne Fehler, ohne Schuld, sein Blutschutz gegen den ewigen Tod
und keine zerbrochene Knochen ist an ihm zu finden. Next. Ein Thema hier bei der Einsetzung des Abendmahls ist die Thema Tischgemeinschaft. Ein gesamtbiblisches Thema, wie alle Themen gesamtbiblische. Wann fängt die erste wichtige Vordeutung der Tischgemeinschaft im Alten Testament? Weißt du jemand? Abraham in welches Setting? Und es geht um Brot und Wein. Und das ist eine, die erste Vordeutung von das Abendmahl. Diese Tischgemeinschaft geht durch, ich nenne nur zentrale Geschehen, als Mose und die 70 Älteste Gott sahen, wie ein strahlender Saphirteppich, ich würde gerne dabei, das zu sehen, wie ein strahlender Saphirteppich. Wie endet das? Und sie aßen und tranken. Warum? Weil das muss in ihr Körper, was sie geistig erlebt, denn Leib, Geist und Seele in die Bibel sind eine unzertrennliche Einheit. Die Bibel ist nicht leibfeindlich, es ist nur unterordnet der Leib in Bezug zu Geist und Seele. Tischgemeinschaft. Und Jesus hielt zwei Arten von Tischgemeinschaft. Läuft doch das ganze Jesu Geschehen. Er hat Tischgemeinschaft mit seinen Jüngern, mit Heiligen Abendmahl, und er hat Tischgemeinschaft für alle. Die große Abendmahl, wenn niemand kommen will und er lädt den auf die Straße, holt alle rein. Das bedeutet Tischgemeinschaft für den Außenstehenden. Die werden eingeladen, reinzukommen. Wer hat das am tiefsten verstanden? William Shakespeare, der große Dichter und große Christ. In Henry IV, da ist der angehende König, er ist Prinz und er lebte unter Horen, ohne Horerei zu machen, und Dieben, unter die einfache, arme Leute, die zum Teil Verbrecher waren. Und er lernt ihre Art und Weise und er wird König über denen, nicht nur über die ganz Richtige sozusagen im Reich. Shakespeare hat sehr viel der Bibel verstanden. Es gibt mehrere Bücher in Englisch über Shakespeare als Christ. Die biblische Sprache ist seine Sprache. Wie macht man das? Die Kirche hat im alten Zeit Prüfungen gemacht. Ich habe erlebt eine Prüfung von einer Gruppe in Amerika. Die wollten Vorträge von mir auf Deutsch bringen und sie haben mir eine Glaubensprüfung gemacht. Ich habe gesagt, das ist Calvin, ich will keinen Glauben, aber ich habe bestanden. Ja, das hat mich sehr überrascht, dass diese Art von Prüfung. Wie sollen wir zu Abendmahl erlauben? Früher in die Kirche würde man gefragt. Das ist Calvin. Calvin ging so weit, er hat geschaut, abends wer in welchem Bett schläft. Ja, das ist diese Überwachungsart, ist sicherlich nicht die richtige Art. Wissen Sie, wie ich mit diesem Problem umgehe? Weil es steht sehr deutlich, wer es falsch feiert, wird sehr negative Auswirkungen. Ich sage immer bei der Einsetzung des Abendmahls, jeder ist würdig, zum Tisch des Herrn zu kommen, der weiß, wie unwürdig er ist, für den Herrn zu stehen. Und jeder muss entscheiden, bin ich wirklich würdig? Wenn er würdig ist, dann soll er nicht zum Tisch der Herrn, der ist ein Pharisäer. Und wenn er unwürdig ist, dann ist er bereit, für den Herrn zu stehen. Das werden Sie akzeptieren, ich glaube, ja. Ja, ich glaube, das ist wie man mit den zwei Arten von Tischgemeinschaft. Und das spielt eine sehr wichtige Rolle für Sie am Gründonnerstag. Denn das ist, warum die Leute in die Kirche kommen. Dieser ganze Hintergrund wissen Sie im Allgemeinen überhaupt nicht, auch wenn vielleicht ein paar Pastorlieder über ein Lamm, der trägt die Schuld der Welt und sowas. Aber die Kenntnis, alles, was da läuft, ist sehr gering. Nächsten. Die Gerichte. Der Essen spielt leider eine sehr wichtige Rolle in der Bibel. Bei Pietisten, ich habe gesagt, eine pietistische Gemeinde, wenn Sie wollen 5 Pfund abnehmen, gehen Sie zu einem pietistischen Bibelheim. Denn Sie kriegen karges Essen und nehmen Sie ab. Weil es gilt als ungut, großes, schönes Essen. Ich esse sehr gerne. Ich bin Jude. In dieser Hinsicht bin ich nicht sehr pietistisch. aber die Bibel steht näher zu mir. Denn Essen spielt eine sehr wichtige Rolle. Und ich gebe hier die Beispiel, ein bedeckter Tisch. Das ist sehr wichtig. Es gibt ein Buch von einem jüdischen Gelehrten, Karo, der ein Tempel gibt für ihn in Israel. Er hat ein Buch geschrieben, dass man weiß, was man essen kann und was man nicht essen kann. Aber bei Passa gibt bestimmte Gerichte, die auf den Tisch sind. Now, ich weiß, dass es Sondergut gibt. Die Marokkaner-Juden in Nordafrika, die haben ihre besondere Sache. Wir Christen haben auch wunderbare, besondere Sachen. Ich gebe euch ein Beispiel, wie eine Tradition unter Christen kommt. In Württemberg im November, als der Boden sehr unsicher ist und wenn Beerdigung draußen gehalten wird, der Pfarrer fängt an, als er das Buch in Hand, als er zu rutschen im Grab und sich zu retten, sprang er über den Grab. Und was ist passiert? Die nächste Beerdigung kommt, es ist eine wahre Geschichte, kommt die Frau und sagt, für meinen Mann müssen Sie auch den Segensprung machen. Ja, also, so fängt Tradition an. Ja. Und in dieser Gemeinde gibt es immer noch Segensprung. Und wenn ein Pfarrer nicht fällt dazu, dann kommt er nicht in diese Gemeinde. Ja. So ist das. Ja. Na, was isst man zum Passa? Wer von euch hat je ein jüdischer Passa gefeiert? Ja, wer von euch hat ein jüdisch-christlicher Passa gefeiert? Aha, gut, ja. Ich habe ein Buch, ich weiß nicht, ob man das noch kriegen kann, das Alte und das Neue Passa, was heute das behandelt. Da gibt Folgendes. Es gibt in dieser Zeit, isst man Ei, Passa-Ei nennen wir das. Das ist ein Ei in Salzwasser. Ein Ei in Salzwasser. Dann isst man Matzot. Matzot sind ungesäuerte Brot. Man isst Matzot. Ich gebe euch die Bilder, was gegessen ist, und dann die Deutung dafür. Dann isst man, da gibt Matzot, drei Matzot sind auf dem Tisch. Der in der Mitte ist gebrochen in die Mitte und ein Tuch liegt über denen. Drei Matzot, das wissen die Juden nicht, was das ist. Dann gibt Galle, und das war sehr unangenehm. Man kriegt ein gutes Essen in die Mitte, muss man diese schreckliche Galle, das ist, diese Galle ist bittere Kräuter. Dazu hat man angebaute Charozet. Das sind Matzot und dazwischen gibt sehr süße Gerichte, die mit Nüsse, Äpfel und so. Und dann gibt man die Elia-Wein nach dem dritten Glas Wein. Man muss vier Gläser Wein, die Juden trinken nicht viel. Vier Gläser Wein. Die dritte Glas macht man die Türe auf und legt ein Glas Rotwein für die wiederkommende Elia. Was bedeutet das? Die Ei bedeutet, das bedeutet, wir gingen durch den Rotmeer und neue Leben da gefunden. Das ist Salzwasser. Wir gingen durch den Salzmeer und wir haben gelebt. Das ist nebenan richtig in die katholische Kirche als eine Lesung, die zentrale Text im Alten Testament in Bezug zum Kreuz und Auferstehung. Israel geht durch den Tod und am dritten Tag feiert sie mit dem Herrn, in Opfer für den Herrn. Das ist der zentrale Text im Alten Testament in Bezug zu Kreuz und Auferstehung. Und Chagall hat das gemalt, in ein Aquatint gemalt. Das ist, wenn nicht Mose die Israel geführt, sondern den gekreuzigten Jesus. Es gibt so ein Aquatint, und der hat gut verstanden. Die Ei in Wasser ist im Christentum, wir haben Osterei. Beide Bräuche sind nachbiblisch. Niemand weiß, welche die andere vorkommen. Aber es sind beide, haben die gleiche Bedeutung. Was bedeutet Ostern? Es bedeutet neues Leben, es bedeutet Auferstehen. Genau das gleiche wie das jüdische Osterei. Matzot, ein ungezäuertes Brot, muss schnell gebacken und lang hält. Denn Israel wird schnell ausziehen und in die Wüste gehen, wo das lang hält.
Jesus nahm Matzot, nicht Brot, sondern Matzot. Die schnell gebacken, weil sein Kreuz wird schnell gemacht sein und sein Heilswerk geht ewiglich. Ich habe das gepredigt in einer guten Gemeinde. Nächstes Jahr war ich eingeladen und der Mann hat Brot ausgeteilt. Ich habe gedacht, sogar der Pfarrer versteht mich nicht.
Deswegen muss Matzot genommen und dann die drei Matzot. Eine gebrochen, die Mitte wissen die Juden nicht, was das bedeutet. Aber wir Christen sollen das wohl wissen. In der Mitte ist Jesus. Gebrochene Leib, der Gekreuzigte, mit einer Decke über den Matzot. Denn Paulus sagt in Römer 11, die Juden haben ein Binde über ihre Augen, dass sie Jesus nicht erkennen. Und daneben sind die zwei Schächer, links und rechts. Genau diese Symbolik. Karzett sind diese Werke, die wir als Sklaven bauten für die Pfarrer, zu erinnern an das und süß. Dazwischen ist die Errettung davon. Und dann die bittere Kräuter. Jesus nahm Galle, was mehr ist als bittere Kräuter. Und schmeckte das. Das ist die Überbietung von das jüdische bittere Kräuter. Das sind die Galle von seinem Kreuz. Die Karussett natürlich ist die Schritt um Schritt Befreiung, die Jesus durch sein Kreuz für uns gemacht hat. Jetzt, glaube ich, und die Elia-Glas, die Juden müssen 4 Gläser Wein trinken und wir trinken sehr wenig. So, was man gießt nach, im Grunde genommen ist das ein Glas. Und die dritte hat, er rief, Eli, Eli, ruft er die Elia, sagen die. Das ist die Beziehung hier, denn diese Elia, die Vorwegbringer, der Messias, der ist natürlich gekommen. Das bedeutet, dass alle, die Ei und Wasser, der Masot, die drei Masot, die Karuzet, die bittere Kräuter, die Elierwein, das hat alles letzten Endes mit Jesus zu tun. Manche dieser Aussagen sind in der Bibel, nicht alles. Der Elierwein zum Beispiel ist nicht in der Bibel. Der Tag der Kreuzigung.
Jesus kann niemals der Passa gefeiert, wie der Passa könnte nur gefeiert sein auf dem Tag der Kreuzigung. Warum? Denn wenn es ein Tag vorher war, kein Jude darf außerhalb gehen. Jesus ist verhaftet in dieser Nacht. Wenn er der Passa der Tag vorher gemacht hat, wenn er den Passa gefeiert hat auf die richtige jüdische Passa, er könnte nie verhaftet, weil kein jüdischer Polizist würde ihn verhaften. Was Jesus getan, ist, dass er hat was Neues getan. Das Merkwürdige an Jesus ist, dass er erfüllt das Alte, aber er erfüllt das ständig in eine neue Art und Weise. Zum Beispiel, er lässt sich Einsalbung von einer Frau. Sie tut das zu meinem Tod. Was bedeutet das? Sein Tod bedeutet als König der Juden. Der starb als Inri. Jesus von Nazareth, König der Juden. Eine Frau tut das nicht. Eine Einsalbung von einem König, geschweige denn der endgültige König, das muss entweder der hohe Priester oder ein Prophet, aber nicht eine Frau. Er hat 2 Esel. Warum 2 Esel? Die eine war nie geritten. War es quantitativ ein neuer Königtum und qualitativ nie geritten sein, ein total neuer Königtum. Und in die Stunde, als die Passalämmer geschlachtet sind, in die Sekunde, ist Jesus, unser Passalam, am Kreuz angeheftet. Das bedeutet, dass Passa so wichtig ist, dass er direkte Bezug zu Karfreitag, nicht nur indirekt, aber hier, Jesus starb, als unser Pascha-Lamm, genau als die Pascha-Lämmer geschlachtet sind.
Auch dazu, die Zimmer, wo Jesus feiert, Heiligen Abendmahl, kriegt er in die letzten Moment, weil niemand braucht ein Zimmer, wenn es nicht Pascha ist, wenn es vorher, die machen die Chametz, die Brot, alles weg. Und so die Kinder in Israel machen alles sauber in diesem Tag vorher. Der Psalm 4, now das ist ein Psalm, der nicht in das biblische Überlieferung von Pascha geht. Der Psalm 4 bedeutet alle Himmel umfassen, alle Richtungen. Haben wir eine Frau hier mit 4 Kindern? Bitte Hände zeigen. Ja, Sie wissen, denn alle, man muss sie alle sammeln, die Kinder, ja? Das geht in alle 4 Himmelsrichtungen. Und der Psalm 4 ist in der Haggadah sehr zentral. Es gibt 4 Fragen. Es gibt 4 Gläser Wein. Es gibt 4 Arten von Speisen. Und dann, es gibt die 4 Söhne. Und das war die große Verlegenheit für mich und meine Eltern, denn ich war strohdumm. Ich konnte weder lesen noch schreiben, bis ziemlich alt. Ich habe nur Baseball und Fußball gespielt und sehr gut gespielt, aber lesen und schreiben, ich kann nicht sehr gut. Ich war sehr dumm. Alle haben gesagt, wie kann er jemand mit so einem klugen Vater, und mein Großvater meinte, so ein kluger Großvater so dumm sein wie dieser David. Und dann kommt der Moment, weil ich der einzige Sohn, ich muss lesen über die 4 Söhne. Die eine ist fleißig, ja, wie die Schwaben, und die andere ist faul, wie die Jaffe. Ja, und der eine ist klug und der andere ist dumm. Und ich las das stottern und alle schaute weg von mir und weg von meinen Eltern. Und ich muss jedes Jahr das tun, das hat mir eine große Verlegenheit gebracht. Warum die 4? Was hat das mit Jesus? Weiß jemand hier, was das mit Jesus zu tun?
Nach Johannes, das Luther nennt das Evangelium, 4 Heidenknechte werfen den los um sein Gewand. Das ist ein Zeichen, dass die Heil, König der Juden und der Heil an die Heiden in 4 Himmelsrichtungen gehen wird. Haben Sie das gewusst? Sehr wenig gewusst. Die Symbolik, die Bildsprache, das ist, was zentral ist.
Ich habe versucht heute, eine kleine Übersicht, und es ist eine kleine Übersicht, über die geschichttragende Pascha, die Jesus erlebt. Jesus erlebt das als Geschichte, weil er ist der Pascha-Lamm und er weiß genau, wozu er gehört. Und das ist der Weg der Pascha-Lamm. Er ist geschlachtet für uns am Kreuz. Und das Wichtigste ist, dass sein Blut von dem jungen, fehlerlosen Lamm mit den 2 Torpfosten und die Torschwelle zeigt genau das Bild von Golgatha, bestimmt um 1500 Jahre vor Jesus geschlachtet war, als unser Pascha-Lamm. Amen.
Amen.